Deutschlandfunk, das war der Tag.
In Großbritannien warnt der medizinische Chefberater der Regierung vor einem Kollaps des Gesundheitssystems. Täglich stecken sich dort um die 60.000 Menschen mit dem Coronavirus an. Um ähnliche Ausmaße in Deutschland zu verhindern, gelten in einigen Bundesländern seit heute und in den anderen ab morgen strengere Regeln. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten außerdem unter anderem über neue Pläne, US-Präsident Trump des Amtes zu entheben, die Wahl in Kirgisistan mit einem klaren Sieger, die Suche nach Überlebenden nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien und den heftigen Wintereinbruch in Spanien. Mein Name ist Jonas Panning. Guten Abend. Der Impfstoff sei der einzige Ausweg aus der Krise. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Abend im ZDF gesagt. Seit zwei Wochen wird nun in Deutschland geimpft. Gemessen an den Erfahrungen und der recht zögerlichen Impfstoffproduktion wird es wohl noch Monate dauern, bis der Ausweg aus der Krise gefunden ist. Bis dahin versucht die Politik, die Corona-Pandemie in Deutschland einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen, mit neuen Maßnahmen, die in einigen Bundesländern zum Teil schon gelten. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Hamburg hatte am Freitag den Anfang gemacht. Heute treten die strengeren Regeln auch in Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Grundsätzlich heißt das, Treffen sollen nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und einer weiteren Person erlaubt sein. Einige Bundesländer sehen hier Ausnahmen für Kinder vor. So auch unter den Vieren, in denen sich die Regeln heute ändern, Berlin. Für Alleinerziehende und ihre Kinder. Auch mit der Beschränkung des Bewegungsradius gehen die Länder unterschiedlich um. Nicht alle verbieten Fahrten über 15 Kilometer aus dem eigenen Ort ohne triftigen Grund. Voraussetzung ist ohnehin in jedem Fall, dass sich in einem Kreis innerhalb einer Woche mehr als 200 von 100.000 Einwohnern mit Corona infiziert haben. In zwei der vier Länder gehen außerdem Schulen und Kitas eigene Wege mit möglichem Kleingruppenunterricht für die älteren Schüler in Berlin und mit deutlich weitergehenden Öffnungen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird Präsenzunterricht für die Abschlussklassen angeboten und auch in die Klassen 1 bis 6 darf kommen, wer nicht zu Hause betreut werden kann. Derweil wird weiter geimpft, auch hier gibt es deutliche Unterschiede. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl liegt Mecklenburg-Vorpommern deutlich vorn. Eigene Regeln sollen in Berlin gelten. Gesundheitssenatorin Dile Kalaitschi kündigte gestern im RBB an.
Der Bürger, die Bürgerin sollen die Freiheit haben, sich entscheiden zu können, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden können.
Derzeit bedeutet das, sie sollen die Wahl haben zwischen dem bisher schon verimpften Stoff von BioNTech und Pfizer und dem des US-Herstellers Moderna, der soll ab Dienstag ausgeliefert werden. In Berlin wird jeweils in einem Impfzentrum nur ein Stoff verwendet. Mit der Wahl des Zentrums sollen die Berliner also auch über den Impfstoff entscheiden können. Das ist anders als bisher vom Bundesgesundheitsministerium kommuniziert und von Minister Jens Spahn erst gestern in einer Diskussionsrunde.
Das haben wir auch diskutiert, auch jetzt in der Verordnung bewusst adressiert erstmal, dass man jetzt, solange es knapp ist, nicht wird wählen können. Es ist dann der Impfstoff im Angebot, der im Angebot ist, sich impfen zu lassen und dann kann man entscheiden, ja oder nein.
Auch die Berliner SPD-Politikerin Kalaitschi schränkte allerdings ein, es könne eine neue Situation entstehen, wenn auch der weitere Impfstoff von AstraZeneca zur Verfügung steht. Der könnte in wenigen Wochen zugelassen sein. Geht es nach Markus Söder sogar noch schneller. Bayerns Ministerpräsident fordert in der Welt am Sonntag, dass ein anderswo schon zugelassener Impfstoff auch in der EU schnell das Okay bekommt. Die EU verfolgt die gegenteilige Strategie und besteht auf gründlicher Prüfung, auch um Vertrauen in die Sicherheit zu schaffen. Die Europäische Union stand in den vergangenen Tagen auch wegen der Impfstoffbeschaffung in der Kritik. Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, fürchtet um das Vertrauen in die europäischen Institutionen. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland fordert sie die EU-Kommission auf, sich aktiver an der Diskussion zu beteiligen. Die müsse etwaige Fehler eingestehen, aber auch den Mut haben, die Rolle der Mitgliedstaaten offenzulegen. Und sie müsse die Verträge mit den Herstellern zugänglich machen. Die haben bisher nicht einmal die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu Gesicht bekommen. Die Kommission verweist auf notwendige Vertraulichkeit und auf laufende Verhandlungen mit den Herstellern.
Gudula Geuter aus Berlin. Es ist gerade keine einfache Zeit für Oppositionsparteien, um auf sich aufmerksam zu machen. In der Krise schlägt eher die Zeit der Exekutive, heißt es, auch wenn das nicht alle toll finden. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass bei der Linkspartei das neue Führungsduo auf sich warten lässt. Parteitage mussten mehrmals verschoben werden und deshalb waren es altbekannte Gesichter, die zum Jahresauftakt der Partei heute ein neues wirtschaftspolitisches Programm vorstellten, in dem die Folgen von Corona die zentrale Rolle spielen. Uwe Jahn hat zugehört.
Umsteuern jetzt für einen sozialökologischen Weg aus der Krise. Das steht über den wirtschaftspolitischen Leitlinien der Linken. Dabei geht es auch um Lehren aus der Pandemie. Der Parteivorsitzende Bernd Rieksinger.
Nach fast einem Jahr Pandemie wurden immer noch nicht ausreichend Pflegekräfte eingestellt. Hier erleben wir ein Spanversagen und ein Marktversagen. Der Pflegenotstand hält an. Krankenhäuser kommen in finanzielle Schwierigkeiten.
Rieksinger will ihnen verbieten, Profite zu machen. Seiner Meinung nach gehören sie ohnehin in öffentliche Hand. Überhaupt sei die Zeit des Neoliberalismus vorbei. Sogar Konservative hätten erkannt, dass es ohne Regulierung nicht gehe. In den wirtschaftspolitischen Leitlinien sind auch Hilfen für Städte und Gemeinden vorgesehen.
Wir kämpfen für starke Kommunen, die in der Lage sind, den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, eine Senkung der Fahrpreise, Investitionen in öffentlichen und sozialen Wohnungsbau und eine gute Daseinsvorsorge finanzieren können. Dazu müssen sie durch einen Altschuldenfonds entlastet werden.
Entlastet werden sollen vor allem Ärmere. Mehr Mindestlohn und höhere Sozialleistungen einerseits und mehr Steuern für Reiche und Superreiche andererseits. Schließlich gehe hierzulande die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Katja Kipping, die andere Vorsitzende der Partei, fordert Auflagen für Unternehmen, die Geld vom Staat bekommen. Sie dürften keine Stellen abbauen. Beispiel Lufthansa.
In der Corona-Krise wurden 9 Milliarden locker gemacht für die Lufthansa. Aber faktisch nichts für Luftfilter. Dabei können die virenlastige Aerosole aus der Luft herausfiltern. Das heißt, Milliarden für Branchen, die übrigens auch eine schlechte Ökobilanz haben, aber null Einsatz für Produkte, die uns jetzt soziales Leben bei hohem Infektionsschutz ermöglichen könnten.
Beim Einsatz der Linken im Superwahljahr 2021 geht es auch um die Frage Opposition oder Regierung.
Aber es braucht eben auch andere Mehrheiten in der Gesellschaft und in der Regierung. Und insofern kommt es im Wahljahr 2021 auch darauf an, ein machtpolitisches Fenster links der Union zu öffnen und zu nutzen, damit wir die richtigen Konsequenzen aus dem Corona-Schock ziehen.
Bei der sozialökologischen Wende gehe es allerdings nicht um grünen Radikalismus, heißt es aus der Bundestagsfraktion. Deren Vorsitzende Amira Mohammed Ali drückt es so aus.
Unsere Aufgabe ist es, das Soziale in diesem sozialökologischen Umbau stark zu machen. Denn das ist das, wo wir uns Kernkompetenzen auch zugesprochen werden von den Wählerinnen und Wählern. Und das sehe ich auch wirklich als unsere Aufgabe als Linke, das Soziale in dieser sozialökologischen Transformation stark zu machen.
Amira Mohammed Ali glaubt an diese Kompetenz ihrer Partei. Nur bei der Kommunikation mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern, da gäbe es noch Luft nach oben.
Ein neues wirtschaftspolitisches Programm der Linken, Uwe Jahn, berichtete. Möglichst aus dem Homeoffice zu arbeiten, diese Bitte ist Teil der Corona-Maßnahmen, die Bund und Länder diese Woche beschlossen haben. Da, wo es geht, sollten Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Arbeit von zu Hause ermöglichen. Doch wie sieht es eigentlich in der Politik aus? Der Bundestag kommt in der kommenden Woche zu seiner ersten Sitzungswoche 2021 im Reichstag in Berlin zusammen. Wenn es nach Politikern aus der Unionsfraktion geht, sollte die Debatte aber künftig online stattfinden. Mehr dazu von Marcel Heberlein.
Die Bremer CDU-Abgeordnete Elisabeth Motschmann fordert ein Parlament aus dem Homeoffice. Vor allem die Anreise zum Bundestag sieht sie kritisch. In jeder Sitzungswoche reisten über 700 Abgeordnete aus der gesamten Republik nach Berlin. Wer wolle das verantworten? Außerdem sieht Motschmann es als ohnehin längst überfällig an, dass der Bundestag digital aufrüstet und auch Abstimmungen online stattfinden können. Bundestagsvizepräsident Kubicki von der FDP hält von Online-Sitzungen des Bundestags dagegen nichts. Er greift die Bremer CDU-Abgeordnete, die den Vorschlag gemacht hat, hart an, bescheinigt ihr ein, so wörtlich, ziemlich desolates Parlamentsverständnis. Eine digitale Debatte könne nie die direkte Auseinandersetzung ersetzen. Ähnlich sehen das die Grünen. Ohne Anwesenheit gäbe es außerdem schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken und Risiken in der Durchführung, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Hasselmann. Bis zur letzten Sitzungswoche im Dezember hatten sich 23 der über 700 Abgeordneten mit Corona infiziert. Die Bundestagssitzung in der kommenden Woche wird aufgrund der Pandemie etwas verkürzt. Wie schon vor Weihnachten wird der Freitag gestrichen und nur Mittwoch und Donnerstag tagt das Parlament.
Marcel Heberlein, Sie hören den Deutschlandfunk. Es geht ins Ausland, nach Washington. Die letzten anderthalb Wochen von Donald Trump als US-Präsident brechen morgen an. Am 20. Januar wird sein Nachfolger, der Demokrat Joe Biden, vereidigt vor dem Kapitol, da wo es in dieser Woche zu chaotischen Szenen kam und Unterstützer des amtierenden US-Präsidenten schließlich in den Kongress stürmten und ein Trümmerfeld hinterließen. Zwar ist die Amtszeit von Donald Trump bald beendet, dennoch wollen die Demokraten morgen ein neues Impeachment anstreben. Thorsten Teichmann berichtet.
Der Abgeordnete Ted Lieu von der Demokratischen Partei kündigt im Netz an, der Entwurf für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump habe jetzt 180 Unterstützer. Der Text soll bei der Sitzung des Repräsentantenhauses morgen eingebracht werden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verlangt außerdem Konsequenzen für US-Präsident Donald Trump.
Sadly, the person who's running the executive branch is a deranged.
Die Person, die die Exekutive anführt, ist leider ein gestörter, verwirrter und gefährlicher Präsident der Vereinigten Staaten. Es sind nur noch ein paar Tage, bis wir vor ihm geschützt sind. Aber er hat etwas so Schwerwiegendes getan, dass er angeklagt werden sollte. Einige Republikaner wie Senator Pat Toomey verlangen ebenfalls Trumps Rücktritt. Aber sie sind unsicher, ob ein Amtsenthebungsverfahren noch Erfolg hat. Das Verhalten des Präsidenten in dieser Woche disqualifiziert ihn für seine Aufgabe, aber es sind nur noch 10 Tage. In 10 Tagen scheidet der Wahlverlierer Trump aus dem Amt aus. Der Republikaner Ben Sass erklärte im Radiointerview, Mitarbeiter im Weißen Haus hätten berichtet, wie Trump den Sturm auf das Kapitol im Fernsehen verfolgt hatte.
As this was unfolding on television, Donald Trump was walking around the White House, confused about why other people on his team weren't as excited as he was.
Trump sei verunsichert durchs Weiße Haus gelaufen, weil Mitarbeiter seines Teams weniger begeistert vom Lauf der Ereignisse waren als er. Trump überlege, ob er mit einer Reihe von Fernsehinterviews auf die Vorwürfe reagieren soll, schreibt die Internetseite The Daily Beast. Einige Berater hätten dagegen vorgeschlagen, er solle in der verbleibenden Zeit nur noch nach Florida reisen und Golf spielen. Trump wäre der erste Präsident in der Geschichte, der sich zweimal einem Impeachment gegenübersieht. In der Ukraine-Affäre war er vor einem Jahr für schuldig befunden, aber dank der Republikaner im Senat nicht des Amtes enthoben worden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass das neue Verfahren abgeschlossen wird, bevor der Wahlverlierer Trump in 10 Tagen das Weiße Haus verlässt. Aber ein Impeachment könnte auch die Auflage enthalten, dass Trump nicht wieder bei Wahlen antreten darf. Der Forderung würden sich womöglich auch einige Republikaner anschließen. Ermittler des FBI haben ihre Untersuchung erweitert, berichtet der Fernsehsender CBS. Es geht um die Frage, ob einige der Randalierer am Mittwoch ins US-Kapitol eingedrungen waren, mit der festen Absicht, Abgeordnete zu verletzen oder sogar Geiseln zu nehmen. In Washington sind nach dem Weißen Haus und dem Kapitol nun auch rund um den obersten Gerichtshof meterhohe Sperrzäune errichtet worden. Der frühere FBI-Direktor für Gefahrenabwehr, Frank Friglisi, sagte im Fernsehsender NBC, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist.
I'd like to be able to say that we have neutralized this threat and brought it to a halt, but the reality is, this threat will continue and we've merely pressed the pause button on this.
Man habe sich allenfalls eine Verschnaufpause verschafft. Bei der Untersuchung von 2 Rohrbomben bitten die Ermittler um Mithilfe bei der Suche nach den Urhebern. Die Sprengsätze konnten am Mittwoch vor den Parteizentralen von Republikanern und Demokraten in Washington noch rechtzeitig entschärft werden. Andere Verdächtige lassen sich offenbar relativ leicht identifizieren über Livestreams von den Ausschreitungen und zahllose Bilder in sozialen Netzwerken. So haben die Strafverfolgungsbehörden in Florida gestern Adam Johnson festgenommen. Johnson war auf Bildern zu sehen, wie er das Rednerpult der Parlamentspräsidentin wegträgt. Jack Angeli, der mit Fellmütze und Stierhörnern am Rednerpult des Senats posiert hatte und zur rechtsextremen QAnon-Bewegung gezählt wird, ist in Arizona festgenommen worden. Ein lokaler Abgeordneter aus West Virginia, Derek Evans, hat sein Mandat niedergelegt und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Den Verdächtigen wird unter anderem Aufruhr, Behinderung der Arbeit des Kongress und Verschwörung vorgeworfen.
Thorsten Teichmann aus Washington. Die Proteste am Mittwoch vor und im US-Kapitol waren wohl keine spontane Aktion. Eindringlinge waren bewaffnet und hatten sich im Vorfeld im Netz organisiert, zum Beispiel über Parler. Das Online-Netzwerk ist vor allem bei Rechtsradikalen beliebt. Doch in Zukunft dürfte es schwierig werden, sich darüber auszutauschen, denn immer mehr Anbieter ziehen jetzt Konsequenzen. Katharina Wilhelm.
Nach Google hat nun auch Apple die Social-Media-App Parler aus ihrem App-Store entfernt. Damit kann das vor allem in rechten Kreisen verbreitete soziale Netzwerk dort nicht mehr heruntergeladen werden. Apple begründete den Schritt damit, dass die Plattform gegen die App-Store-Bedingungen verstoßen habe. Die Moderation der Beiträge sei unzureichend, heißt es. Der Tech-Riese Amazon kündigte an, dass Parler nicht mehr von seinen Web-Services unterstützt wird. Für Parler bedeutet das konkret, dass die Plattform offline gehen muss, wenn sie bis Sonntagabend keinen neuen Hosting-Service findet. Das Netzwerk Parler wurde 2018 gegründet und gilt besonders für streng konservative bis rechte Gruppen als Alternative zu Twitter. Allerdings ist die Plattform sehr viel kleiner. Parler bezeichnet sich selbst als Ort der garantierten Redefreiheit ohne Regeln. Dort finden sich zunehmend auch mehr Anhänger von Donald Trump wieder. Nachdem Twitter den US-Präsidenten am Freitag dauerhaft gesperrt hatte, wurde gemutmaßt, ob dieser bei Parler eine neue Heimat finden könnte. Auch Facebook und die Tochter Instagram hatten Donald Trumps Account zunächst gesperrt. Begründet wurde dies mit der Sorge, dass Trumps Aussagen seine Anhänger zu neuer Gewalt anstacheln könnten.
Katharina Wilhelm berichtete. In Kirgisistan in Zentralasien hatte es im Oktober letzten Jahres heftige Unruhen gegeben. Ein Mensch starb, über 1200 wurden verletzt. Anlass war die Parlamentswahl in dem Land. Präsident Jeenbekov wurde Wahlfälschung vorgeworfen und zum Rücktritt gezwungen. Heute wurde in der ehemaligen Sowjetrepublik ein neuer Präsident gewählt. Stefan Lag berichtet.
Die Präsidentschaftswahl in Kirgisistan hat einen klaren Sieger. Sadir Japarow, der in Umfragen deutlich vorne lag, kann die Wahl nach Auszählung fast aller Stimmzettel mit fast 80% der Stimmen für sich entscheiden. Damit ist eine Stichwahl ausgeschlossen. Der Zweitplatzierte Adachan Madumarov erhält gerade einmal knapp 7% der Stimmen und will das Ergebnis nicht anerkennen. Japarow gilt als russlandfreundlich. Bei seiner Stimmabgabe bekannte er sich zu einer engen Partnerschaft mit Moskau. Russland sei strategischer Partner, so der 52-Jährige. Japarow saß bis vor kurzem noch im Gefängnis. Er war wegen einer Geiselnahme verurteilt worden. Im Zuge der blutigen Unruhen nach der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl im Oktober war er von seinen Anhängern aus der Haft befreit worden. Danach erlebte er einen kometenhaften Aufstieg, wurde für eine Übergangszeit Regierungschef und Interimspräsident zugleich. Er nutzte diese Phase, um eiligst eine Verfassungsänderung vorzubereiten, die unter anderem die Befugnisse des Präsidenten deutlich stärkt. Über die neue Verfassung wurde ebenfalls abgestimmt. Über 80% stimmten dafür. Allerdings lag die Wahlbeteiligung unter 40% und dürfte eine der niedrigsten in der Geschichte des Landes sein. Bürgerrechtler befürchten, dass Kirgisistan nun ein Rückfall in autokratische Zeiten droht. Viele Jahre lang galt die Ex-Sowjetrepublik als Insel der parlamentarischen Demokratie in Zentralasien.
Kirgisistan nach Präsidentschaftswahl und Verfassungsreferendum, Stefan Lag berichtete. In Indonesien gibt es nach dem Flugzeugabsturz gestern kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Die Maschine war auf dem Weg aus der indonesischen Hauptstadt Jakarta in Richtung der Insel Borneo kurz nach dem Start ins Meer gestürzt. Suchtrupps konnten Wrack und Leichenteile finden und auch der Flugschreiber wurde mittlerweile geortet. Katrin Erdmann.
Von einem rosafarbenen T-Shirt lacht ein aufgedrucktes Kindergesicht. Ein Helfer hält das T-Shirt in der Hand, hat es gerade aus dem Meer gefischt. Wahrscheinlich gehört es zu einem der Opfer aus dem in Indonesien abgestürzten Flugzeug. Die Passagiermaschine auf dem Weg von Jakarta nach Borneo war am Sonnabend kurz nach dem Start bei schlechtem Wetter vom Radar verschwunden und soll innerhalb von nur einer Minute 3000 Höhenmeter verloren haben. An Bord waren 62 Menschen, 10 Crewmitglieder und 52 Gäste. Angehörige und Freunde haben kaum noch Hoffnung, ihre Liebsten noch einmal lebend in die Arme schließen zu können. Rafiq Yusuf Al-Idrus wollte seine Frau in Pontianak am Flughafen abholen. Er wartete vergebens. Wir haben 1,4 Millionen Rupia für das Ticket gezahlt. Aber als sie in Jakarta am Flughafen ankam, um einzuchecken, wurde ihr gesagt, sie wurde auf Sriwijaya Air umgebucht. Sie sollte eigentlich mit Nam Air fliegen. Umgerechnet 80 Euro für ein Ticket für einen 1,5-Stunden-Flug mit der Billig-Airlines Rivijaya Air. Eine Fluggesellschaft, die seit ihrer Gründung 2003 bereits 3 Abstürze hinter sich hat. Die Unglücksmaschine jetzt war 26 Jahre alt, aber sie sei gut gewartet gewesen, sagte der Geschäftsführer der Airline. Seit Stunden suchen Rettungskräfte mit Spezialtauchern, Schiffen und aus der Luft nach Überlebenden und weiteren Hinweisen darauf, wo und warum die Boeing 737 abgestürzt sein könnte. Indonesiens Präsident Joko Widodo rief zum Gebet auf, dass man die Insassen der Boeing 737 doch noch lebend findet. Im Namen der Regierung und des indonesischen Volkes möchte ich mein herzliches Beileid aussprechen. Ich habe bereits unmittelbar nach Bekanntwerden des Unglücks dem Verkehrsministerium und dem Such- und Rettungsdienst die Anweisung gegeben, schnellstmöglich bei den Bergungsarbeiten zu helfen. In Indonesien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Flugzeugunglücke mit vielen Toten gegeben.
Katrin Erdmann. Die spanische Hauptstadt Madrid im Tiefschnee, Menschen unterwegs auf Langlaufskiern, meterhoher Schnee. Ein solches Schneechaos wie an diesem Wochenende hat es in Spanien seit 50 Jahren nicht mehr gegeben. Jetzt stellen sich die Menschen auf Rekordtemperaturen ein. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
Hunderte Straßen und einige Autobahnen sind wegen der Schneemassen immer noch nicht passierbar. Auf Rasthöfen hängen laut der spanischen Verkehrsbehörde rund 11.000 Lkw fest. Nachdem die Hauptstadt Madrid wieder mit dem Eisenbahnnetz verbunden ist, sollen auch wieder erste Flugzeuge starten und landen können. Spaniens größter Flughafen Madrid-Barajas ist seit Freitagabend geschlossen. Auf den Pisten liegt zu viel Schnee. Spaniens Innenminister Grande Malasca sagte, das Flugzeug mit der nächsten Lieferung des Corona-Impfstoffs werde morgen planmäßig landen können. Einsatzkräfte des spanischen Militärs haben heute vor allem Zufahrten von Krankenhäusern und Arzneimittellagern freigeräumt. Auch wurde sichergestellt, dass Spaniens größte Markthalle in Madrid zugänglich ist. Die Präsidentin der Hauptstadtregion Ayuso sagte, die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln habe höchste Priorität. Sie rief die Bewohner Madrids auf, die Einfahrten zu ihren Häusern von Schnee zu befreien. In der Nacht werden Temperaturen von -7 Grad erwartet. Der viele Schnee, der immer noch in den Straßen Madrids liegt, wird dann zu Eis. Die Behörden warnen vor spiegelglatten Straßen und bitten die Menschen darum, morgen möglichst zu Hause zu bleiben.
Oliver Neuroth aus Madrid und jetzt noch ein Blick in einige Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Khaled Naha, gelesen von Thomas Pelzer.
Donald Trump bleibt das Hauptthema in den Zeitungen. War die Sperrung der Konten des US-Präsidenten in den sozialen Netzwerken richtig? Und welche Konsequenzen sind für die Zukunft zu ziehen? Für Twitter war es eine Goldgrube, dass dieser Präsident seine Politik über diese Plattform steuerte, meint der Münchner Merkur. Jetzt, nach 56.000 Tweets voll Hass und Hetze, nach der Mobilisierung des Mobs, jetzt, wo der Machtwechsel in den USA besiegelt ist, wenden sich Twitter und andere Netzwerke von Trump ab. Ach, welch Kaninchenmut! Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth sieht den Vorgang kritisch. Die großen Technologiefirmen haben mit vielen Bereichen de facto eine staatliche Rolle übernommen, ohne jede demokratische Legitimierung oder Kontrolle. So hat nicht ein ordentliches Gericht die Sperrung von Trump veranlasst, sondern eine Handvoll Twitter-Mitarbeiter. Wie würden wir darüber denken, wenn nicht ein möchtegern Autokrat davon betroffen wäre, sondern zum Beispiel Greenpeace? Die FAZ sieht das im Einzelfall anders. Dass weniger Unternehmen die Macht haben, den Online-Diskurs zu bestimmen, ist fraglos eine Debatte, die geführt werden muss. Dies ändert aber nichts daran, dass die Entscheidung richtig war. Es war höchste Zeit, die Reißleine zu ziehen. Für die Süddeutsche Zeitung aus München gilt es nun, das Geschehen im Netz zu regeln. Für weitreichende Entscheidungen braucht es unabhängige Institutionen. Wer wird gesperrt? Welche Inhalte bleiben online? Die Politik wacht auf, Unternehmen entdecken ihre Verantwortung. Das unregulierte Wild Wild Web hat den Trumpismus mit hervorgebracht. Wenn Joe Biden das Land einen will, muss er auch das Netz ordnen. Ein anderes Thema. Morgen treten neue Einschränkungen in Kraft, die zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie beitragen sollen. Die Frankfurter Rundschau nimmt die Regierungschefs der Bundesländer in den Blick. Nicht wenige haben in den vergangenen Monaten einmal das eine, dann wieder das andere gefordert. So auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Nun hat der Politiker der Linken eingestanden, dass er mit seiner Haltung, Angela Merkels Mahnungen nicht ernst zu nehmen, falsch lag. Die Kanzlerin hatte Recht und ich hatte Unrecht. Klar und deutlich, keine Floskeln, kein sich rausreden. Zwischen all den wichtigen Debatten und dem taktischen Geflatter lässt ein solches Eingeständnis dann doch aufhorchen.
denn es zeigt Haltung und die braucht es in einer Krise mehr denn je. Die Rheinische Post aus Düsseldorf fordert klarere Regeln für Kindertagesstätten und Schulen. Die Frauen stufen ihre Teilzeitjobs weiter zurück, Männer arbeiten weiter oder wieder in Vollzeit, weil sie auch vorher häufig mehr verdienten. Es braucht jetzt einheitliche, klare Regeln in den Ländern, anhand derer Eltern mit den Schulen, Kitas und Arbeitgebern besser planen können.
Thomas Pelzer, vielen Dank und vielen Dank auch an Sie für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jonas Panning. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und morgen dann einen guten Start in die neue Woche.